Radio 1.
Alkohol trinken, das ist, als wenn man sich selbst in ein Gefängnis sperrt. Aufzuhören mit dem Trinken ist demnach ein Akt der Befreiung. Auch ein rebellischer Akt. Das sind Gedanken unseres nächsten Gastes. Sie betreibt zusammen mit Mika Döring den Podcast Soda Club, der die Unabhängigkeit, die Schönheit des nüchternen Lebens feiert und ist Autorin von Rausch und Klarheit, das Buch, das in diesem Jahr erschienen ist. Rausch und Klarheit, Untertitel Alkohol, meine Familie und ich. Herzlich willkommen, Mia Gatto.
Hi, schön hier zu sein.
Diejenigen von Ihnen, die diesen Ort, das Bikini-Haus, noch aus der Vergangenheit kennen, erinnern sich vielleicht an ein Detail. Hier hing in den 90er Jahren noch ein Foto von Harald Juntke. Damit wurde geworben für das chinesische Restaurant, das hier genau hier war, wo jetzt unser Bikini-Studio ist. Und wenn ich von Harald Juntke spreche, dann erinnere ich mich daran, dass das ein Mensch war, der sich vor unser aller Augen zu Tode gesoffen hat. Das wurde in der Boulevardpresse immer mal wieder thematisiert, aber auch so im Sinne von, was für ein cooler Typ, der stürzt immer mal wieder ab, aber steht immer mal wieder auf. Das war, wie gesagt, in den 80er Jahren. Da ist Alkohol als Problem nicht wirklich ernst genommen worden. Und wenn ich Ihr Buch lese, wenn ich Ihre Geschichte höre, würde ich sagen, daran hat sich bis heute nicht viel geändert.
Nicht genug auf jeden Fall. Also es hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber Harald Juntke hat ja auch diesen berühmten Satz geprägt, ne? Glück ist die Definition von Glück nach Harald Juntke. Keine Termine und leicht einsitzen. Ja. Kennt jeder. Ja. Es wird immer noch total gerne zitiert, auch so, um so eine Leichtigkeit des Lebens irgendwie zu transportieren. Aber der Mann war so schwer abhängig, dass der ja am Ende seines Lebens quasi, der hat ja Korsakow, Der ist verreckt daran. Also wirklich, ist ganz schlimm. Mhm.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, Sie haben früher als Partygirl gelebt. Das Selbstbild eines Partygirls ist natürlich trinken, wild sein, da gehört zum Feiern, gehört der Alkoholrausch dazu. Wann wurde das Feiern der Rausch für Sie schal? Wann war die Party vorbei?
Also das war ein schleichender Prozess. Manche Leute machen ja diese Partyphase in ihren 20ern so, und wenn sie studieren, dass sie dann ausgehen und auf die Kacke hauen und so. Und die Leute, die das dann nicht mehr brauchen, die schleichen das langsam aus, das Trinken. Und die anderen, zu denen ich gehört habe, die verwandeln das dann in was Schickeres zum Beispiel. Also ich habe das dann einfach mit Anfang 30 in so ein Wein zum Dinner-Ding verwandelt und einfach irgendwie besser aussehen lassen. Nicht mehr so viel, so laut, so spät, aber halt immer einfach weitergemacht. Mhm. Und es einfach besser aussehen lassen.
Mhm. Der Untertitel Ihres Buches, ich habe schon erwähnt, ist Der Alkohol, meine Familie und ich. Sie schreiben, Sie stammen aus einer Dynastie von Trinkenden. Ihre Oma ist an Alkoholismus gestorben, der Vater ebenfalls, ich sag mal an der Stelle, bei mir war es die Mutter, die als Alkoholikerin gestorben ist. Und das Unheimliche in meiner Geschichte bis heute ist, es wurde damals nicht problematisiert, es wurde gar nicht drüber gesprochen. Wie war das bei Ihnen?
Das war ganz ähnlich bei mir. Das ist ja bei vielen Leuten so. Man hört auch von vielen Ex-Abhängigen, dass das in der Familie lag. Es ist eine klassische Familienkrankheit, einfach weil man das ja lernt. Also man lernt ja Problembewältigung, Selbstmedikation, welche Strategien man anwendet, um sich selber zu beruhigen und so. Das lernt man ja einfach in der Kindheit durch Abschauen. Deswegen ist das so ein Familiending einfach. Und warum man nicht darüber redet, ist erstens, weil man das Trinken beschützen will. Also weil man ja weiter trinken möchte. Und zweitens, weil es halt enorm stigmatisiert ist, davon abhängig zu sein. Also eigentlich ist es ja so, alle sollen trinken, man wird permanent dazu aufgefordert. Aber wenn man abhängig wird, dann gucken alle weg. So.
Weil das ja eigentlich so aufgefasst wird wie, ja, das ist ja eine Charakterschwäche.
Ja, genau.
Wenn man nicht aufhören kann, wenn man es nicht im Griff hat, ja, selber schon.
Ja, es ist eine Frage der Disziplin letztendlich und irgendwie auch der Moral. Also wenn man nicht mit dem Alkohol klarkommt, dann hat man immer irgendwie selber Schuld.
Sie haben gerade ein interessantes Wort gebraucht, Selbstmedikation. Also so ein bisschen, man tut sich was Gutes, man hat so seine Schwächen und so weiter und so weiter. Und ich habe vorhin gesagt, so jetzt ist es 8 Uhr und da denkt so mancher dran, ach, ich trinke jetzt mal ein Gläschen Wein, ich hole mir mal ein Bier raus. Ist das schon der Anfang? Muss man sich da selber kontrollieren? Sie haben mal gesagt, Sie haben sich dann auch immer, Sie haben das schöner, feiner gemacht, zum Rotwein gegriffen.
Also natürlich werden nicht alle Leute abhängig, die gelegentlich trinken, aber ich bin mittlerweile total der Auffassung, weil ich ja extrem viele Geschichten gehört habe in den letzten Jahren, dass alle Leute, die Alkohol trinken, jeder Einzelne, egal ob viel oder wenig, ist auf diesem großen Spektrum der Gefahr. Ja? Also der Alkohol diskriminiert nicht. Also man kann super schlau sein, man kann super diszipliniert sein, man kann wahnsinnig gut in seinem Job sein, super verantwortungsbewusst, super moralisch und trotzdem abhängig werden. Mhm.
So. Warum?
Weil das eine Droge ist, die abhängig macht.
Sie schreiben, nüchtern werden war für Sie ein rebellischer Akt.
Ja.
Was für eine Rebellion war das?
Naja, also weil ja die allermeisten Erwachsenen in Deutschland, Deutschland ist ein Hochkonsumland, wir trinken mehr als die allermeisten europäischen Länder trinken, ist also eine Mehrheitssache. Also es ist ja eine kollektive Unternehmung, das Trinken. Und es ist die einzige Droge, das wissen wir, wo man sich rechtfertigen muss, wenn man sie nicht nimmt. Also jeder Mensch, der schon mal auf einer Party war und gesagt hat, nee, ich trinke nichts, kennt das so. Warum denn nicht? Nicht mal ein bisschen. Wenn man dann sagt, man trinkt nie, ist Drama. Man braucht halt einen Grund, warum man das nicht macht. Anders als zum Beispiel bei Kokain oder Cannabis.
Frau ist schwanger zum Beispiel.
Genau, ja. Ja.
Ich habe in einem Interview mit Ihnen gelesen, da schreiben Sie, 57 Milliarden Euro. Mhm. So hoch sind die alkoholbedingten Folgeschäden für die Volkswirtschaft. Ja. Welche Folgeschäden sind da gemeint?
Das sind Arbeitsausfälle, das sind Kosten fürs Gesundheitssystem hauptsächlich.
Wenn die Summe so hoch ist, warum wird die Politik da nicht aktiv?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es sind ja immer wieder Bestrebungen. Aktuell haben wir ja auch einen Bundesdrogenbeauftragten, Burkhard Blinert, der versucht, da was zu machen. Aber das Ding ist, dass die Lobby halt wahnsinnig stark ist. Also sie haben halt überall ihre Finger drin. Die sponsern riesige Fußballvereine. Die machen jedes Jahr die Botschafter des Bieres, wird immer ausgerufen. Die sponsern einfach wahnsinnig viel. Und das Problem ist, dass eben auch, wie gesagt, die Mehrheitsgesellschaft, die Mainstream-Gesellschaft, denen ist ihr Bier und ihr Wein sehr wichtig. Und wenn dann einer sagt so, wäre gut, wenn wir einfach auch kollektiv weniger konsumieren würden, dann ist immer gleich so, oh, jetzt wollen sie uns auch das Bier verbieten. So.
Wie ging es denn eigentlich bei Ihnen weiter? Dann hatten Sie sozusagen das Trinken verfeinert mit Rotwein und dann?
Und dann bin ich immer trauriger geworden und mein Leben wurde immer enger und es ging irgendwie nicht so richtig voran, auch so in mir selbst. Und ich habe irgendwie geahnt, dass es was mit dem Alkohol zu tun hat. Also es war immer so eine dunkle Wolke über mir. Und ich wusste, dass ich ein problematisches Verhältnis damit habe, schon Jahre vorher. Ich habe immer versucht, das zu kontrollieren. Ich habe mir Regeln gemacht. Ich habe verhandelt und immer an mir gezerrt. Aber es hat nichts gebracht. Und irgendwann muss ich dann einfach dieser Sache in die Augen sehen.
Darf ich nochmal fragen, wie haben Sie es gemerkt? Lag es an der Menge, lag es an der Häufigkeit des Trinkens? Haben Sie zu Gelegenheiten getrunken, wo man sagen würde, da sollte man das auch nicht morgens vor der Arbeit oder sowas?
Ich habe relativ normalisiert getrunken. Also ich habe nicht dem klassischen Bild des alkoholkranken Menschen entsprochen. Ich habe nicht morgens getrunken, ich hatte keine zitternden Hände, ich habe nicht Schnaps versteckt oder irgendwas, ich habe generell mein Trinken nicht versteckt. Also ich bin eigentlich nicht aufgefallen. So, woran man das merkt, ist eigentlich die Beziehung, die man dazu hat. Wie wichtig das ist. Wie sehr man sich fürchtet, davor aufhören zu müssen. Wie wenig man sich das vorstellen kann. Und ich habe gedacht, mein Leben ist vorbei, wenn ich aufhöre. Ich dachte, ich kann keinen Spaß mehr haben. Ich kann keine Dates mehr haben. Ich kann keinen Sex mehr haben. Ich kann kein gutes Gespräch mehr führen. So, also ich hatte wirklich, also ich habe das total dramatisiert. Und im Nachhinein denkt man sich so, ja, das ist eigentlich eine bizarre Idee, so, dass das Leben vorbei ist, wenn man aufhört, diese Droge zu konsumieren.
Sie sind dann zu den anonymen Alkoholikern gegangen.
Ja.
Die werden ja oft so satirisch dargestellt. Da sitzt man im Kreis und jemand erzählt was. Sagen Sie mal ganz konkret, wie helfen die einem?
Da findet man einfach Leute, ganz viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Backgrounds und aus unterschiedlichen Bildungsschichten, die genau das gleiche Problem hatten, was man selber hat und die einfach wissen, wie man damit aufhört, wie man sich hilft.
Sie gehen jetzt noch hin, habe ich gelesen.
Ja,
warum?
Total gerne. Weil das Leute, die eine Abhängigkeit überwunden haben, haben eine gewisse Art von Wachheit, einen Blick auf sich selbst, den viele andere nicht haben. Und das ist auch nicht so, dass man da immer nur übers Trinken redet. So, natürlich, wenn man irgendwie ein paar Jahre hingeht, dann hat man irgendwann andere, bessere Probleme, über die man dann da redet. Und das ist wahnsinnig interessant. Einfach.
Ich glaube, wir sind jetzt geweckt. Ich spüre hier auch im Publikum eine gewisse Wachheit. Während die Musik lief, sind hier im Bikini-Studio zwei Dinge passiert. Eine Dame aus dem Publikum hat uns darauf hingewiesen, auf eine erschreckende Zahl. Jährlich sterben in Deutschland 70.000 Menschen an den Folgen von Alkohol, an den Folgen aller anderen Drogen zusammengenommen. Kokain, Heroin, selbst Nikotin, nur 5.000. Das ist ja ein Beleg für die Dringlichkeit dieses Themas, Ihres Themas, Mia Gato.
Ja, total. Und das sind halt nur die offiziellen Zahlen. Ich kenne auch einige Leute, also bei den meisten Leuten, glaube ich, in meiner Familie, die daran gestorben sind, war das offiziell gar nicht der Grund. Obwohl es der Grund war. Also die Dunkelziffer ist sehr hoch.
Und das andere, was passiert ist, ist, ich habe zu Ihnen gesagt, ja, was Sie da gerade erzählt haben über den Alkohol, wann man den so trinkt. Also ich trinke Alkohol zum Beispiel gerne, wenn ich so ein bisschen feiern will oder auch so als Belohnung, wenn die Sendung gut gelungen ist, schütte ich mir einen ein. Passiert Ihnen das eigentlich häufig, dass die Leute Ihnen erzählen, ja, guck mal, ich trinke eigentlich so und so viel?
Ständig, ja. Ständig. Also auf jeder sozialen Veranstaltung, wo irgendjemand mitkriegt, der mich nicht kennt, dass ich nicht trinke, kriege ich so eine Begegnung auf jeden Fall. Also die Leute kommen dann und wollen Absolution. Die wollen halt wissen, wie viel darf ich trinken, bevor es zum Problem wird. Die wollen auch zahlen. Das ist ganz wichtig. Wie viel? Wie, jeden Tag? Was muss ich machen, um safe zu sein sozusagen? Und ja, da sieht man schon, wie viele Leute sich auch wirklich unterschwellig damit beschäftigen.
Was man machen kann, um safe zu sein, wäre zum Beispiel das Buch von Mia Gato lesen. Und davon hören wir jetzt mal den Anfang, bitte.
Den Anfang, genau. Du trinkst nicht mehr und siehst dir selbst fasziniert dabei zu. Du trinkst jetzt Wasser statt Wein und kannst nicht fassen, wie leicht das ist. Du kannst nicht fassen, dass das nicht alle machen. Du kannst nicht fassen, dass du so lange gebraucht hast, um das zu kapieren. Du willst es allen erzählen. Hier, Leute, hier ist sie, die Weltformel. Die Tür zu allem, was du jemals wolltest. Das magische Abracadabra, das Allheilmittel. Die Medizin gegen Schlafprobleme, Rückenschmerzen, Fettpolster, Pickel, Müdigkeit, Pessimismus, Minderwertigkeitskomplexe, Höhenangst, Lampenfieber, Prokrastination, Winterblues, Liebeskummer, Geldmangel, Krankheit, Depression, Hass, Krieg und Tod. Dieser erste klare, gestochen scharfe Sommer, den du nie vergessen wirst, dieser erste Sommer deines Lebens, als du wieder ein Teenager bist, ein Teenager mit einer 1000 Jahre alten Seele, der nichts, nichts, nichts mehr braucht, um glücklich zu sein, als kaltes, klares Wasser und schwarzen Kaffee und dein weißes Bett und deine nackten Beine auf deinem Fahrrad, mit dem du wie ein Pilot über den nächtlich glühenden Asphalt fliegst, die mit Blumenduft und Nachtigallengesang und Benzin getränkte Luft unter deinem Rock und die Elektrizität unter deiner Haut, die unaufhörlich singt. Alles ist lebendig, alles ist lebendig, alles ist lebendig. Die Transformation findet tief in deinem Inneren statt. So unsichtbar und geräuschlos für die anderen, so fundamental für dich. Jedes einzelne Ding in deinem Leben, groß und klein, ändert sich. Deine Haut, dein Schlaf, dein Atmen, deine Freundschaften, deine Liebschaften, dein Sex, deine Küsse, deine Arbeit, deine Freizeit. Was du isst, was du liest, mit wem du schläfst, wo du abhängst, was dich interessiert, wen du magst, was du tolerierst, wen du im Spiegel siehst. In diesem ersten Sommer deiner Nüchternheit gehört die Stadt dir. Du hast gesiegt. Jeden Morgen, wenn du in deinem blütenweißen Bett aufwachst, fühlst du dich, als hättest du gerade sehr gute Nachrichten erhalten. Du hast einen brandneuen Körper. Du bist fasziniert, wie leicht und durchlässig und biegsam er ist, wie er sich anfühlt beim Gehen und Aufstehen, beim Laufen und Sport machen und wenn dich ein Mann im Arm hält. Deine Muskeln und Sehnen und Knochen sind lebendig und mit Strom versorgt. Alles ist hell, alles ist elektrisch, alles ist Licht, Energie und Bedeutung. Banalitäten versetzen dich in Ekstase. Ein Kuss macht dich tagelang high. Reden ist ein Rausch. Atmen fühlt sich an wie Sex haben. Fahrradfahren fühlt sich an wie Freiheit. Du bist unbesiegbar. Du bist Superbrain. Deine Gedanken, glasklar und hell, jagen sich gegenseitig wie junge Schwalben. Deine Freunde sagen, du siehst toll aus. Hast du irgendwas verändert? Ja, alles. Deine Freunde sagen, du bist lustiger als früher. Du hast Smalltalk abgeschafft. Du redest nur noch über die großen Themen, die Liebe, den Tod und den Sinn in all dem. Während du dich mit durchgedrücktem Rückgrat und 10 cm über dem Boden schwebend vorwärts bewegst, brechen vermeintliche Sicherheiten links und rechts von deinen Füßen weg, wie sich verschiebende Erdplatten, stürzen in den Abgrund und gehen spektakulär in Flammen auf. Du guckst zu und denkst lässig, naja, das war wahrscheinlich nötig. Du verstehst alles. Du hast die Antwort auf alle Fragen. Nichts überrascht dich mehr, nichts schockiert dich. Wenn jemand kommt und einen Mord gesteht, weißt du, was zu tun ist. Alle sind sicher bei dir. Du kannst alles aufnehmen, transzendieren, vereinen, verstehen. Selbsthilfemeetings sind wie geheime Zusammenkünfte für Eingeweihte. Du hast das Licht gesehen. Du bist bereit. Du könntest ohne weiteres eine neue Religion gründen. Du bist der fucking Dalai Lama.
Vielen Dank, Miyagato. Noch eine Frage, nachdem Sie jetzt hier am Anfang dieses Buches ja so wunderbar ausmalen, wie es sich anhört, aufgehört haben zu trinken, könnte ja der ein oder andere, der uns jetzt zugehört hat, denken, boah, das möchte ich auch.
Hoffentlich.
Ich möchte aufhören. Was kann er oder sie tun als ersten Schritt?
Er oder sie könnte beispielsweise zu den anonymen Alkoholikern gehen oder zum Blauen Kreuz oder zu seinem Hausarzt. Oder wenn das vielleicht noch zu viel ist oder zu stigmabehaftet, dann könnte er oder sie sich einen Podcast anhören, zum Beispiel unseren, den Soda Club Podcast oder auch den von Nathalie Stüben, Ohne Alkohol mit Nathalie. Oder einfach mal googeln und dann findet man schon ein paar Sachen. Es gibt mittlerweile wirklich einige Angebote, die das alles ein bisschen niedrigschwelliger machen als zu Harald Junkes Zeiten.
Wunderbar, wie Sie den ganz nüchtern den Bogen geschlossen haben. Oder eben nochmal der Hinweis darauf, das Buchlesen von Miyagato, Rausch und Klarheit, ist erschienen im Goldmann Verlag. Vielen Dank für Ihren Besuch und die vielen nüchternen, aber nicht ernüchternden Worte, Miyagato.
Dankeschön.